Grüß Gott miteinander. Ja, heute möchte ich ein paar Verse lesen, die kennen Sie natürlich gut aus der Passionsgeschichte und Begebenheiten. Ich möchte Sie überschreiben, das Jüngersterben. Da heißt es, Petrus aber saß unterdessen draußen im Hof. Da trat eine Magd auf ihn zu und sagte, du bist auch bei Jesus, dem Galiläer, gewesen. Er aber leugnete vor allen und sagte, ich verstehe dich nicht, was du da sagst. Als er dann weiter ins Tor hineinging, bemerkte ihn eine andere Magd und sagte zu den Leuten dort, dieser ist auch mit Jesus, dem Nazaräer, zusammen gewesen. Da leugnete er wieder mit einem Eid, ich kenne den Menschen nicht. Nach einer kleinen Weile aber traten die Leute, die dort standen, hinzu und sagten zu Petrus wahrhaftig, du gehörst auch zu ihnen, schon deine Mundart verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Sogleich darauf krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort Jesus, das ihm gesagt hatte, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Mann, das war ein Mann, der Petrus. Der würde auch in die Ludwig-Hofacker Gemeinde passen. Da wäre Leben drin, da wäre Schwung drin. Da würde es rumoren. Denn der Petrus war ein Typ, der immer das tat, was er tat, von ganzem Herzen. Alles, was er tat, da war er hundertprozentig dabei. Wenn ich sterben müsste, ich will mit dir gehen. Oder, was mich so beeindruckt bei ihm, als Jesus gefangen genommen wird, da nahm er das Schwert und hieb dem Malchus ein Ohr ab. Und Jesus hat es wieder hinbeppt, hingeklebt. Wie viele Ohren haben wir schon abgeschlagen? Und Jesus bringt es wieder in Ordnung, denn er sieht das Herz an. Er weiß, dieser Petrus, dem geht manchmal der Gaul durch. Er nimmt sich zu wichtig, aber was er tut, das tut er ganz. Und das will er auch ganz tun, auch wenn es manchmal falsch ist. Hier in unserem Text zeigt er erneut seine Entschlossenheit. Aber wisst ihr, es ist so, die Entschlossenheit eines Christen muss auch die richtige Motivation haben. Sonst hilft die ganze Entschlossenheit für Jesus nichts. Denn der Herr sieht zuerst das Herz an. Er die andere Dinge sieht. Er wollte hier beweisen, dass er hineingeht in die verschiedenen Räume, die in den Gebäulichkeiten des Hohen Rates waren, um dort Jesus nicht aus den Augen zu lassen. Er wollte ihn im Auge behalten, seinen Jesus. Er war nicht nur ein Trottel, der da hineintappte, sondern er wollte nahe bei Jesus sein, das steckte dahinter. Und da gab es Leute, die auch zugeschaut haben und zugehört, und da setzte er sich mitten hinein. So weit, wie es ging, in der Nähe bei Jesus. Also er war kein frommes Weichei. Er war auch kein pietistischer Wackelpudding. Es hat ihn umgetrieben, er möchte jetzt, wo er bei Jesus drunter und drüber geht, in seiner Nähe sein. Und da hat er sich hineingemogelt, hineingeschlängelt. Und dabei hat ganz sicher bei ihm was anderes auch noch eine Rolle gespielt. Damals waren ja die Helden, die Treuen bis zum Tod, die verherrlichten Personen. Das waren die, die in der Gesellschaft angesehen waren. Die Älteren unter uns kommen ja auch von einer Zeit, wo es um Helden ging. Manchmal komischer Couleur, aber das ist jetzt egal. Gefolgstreue, das war damals das Höchste und Größte, was besungen, verherrlicht wurde in der damaligen Zeit. Er hat vielleicht nicht ganz begriffen, der Petrus, dass es hier nicht um Mannestreue geht, dass es hier nicht um weltliche, hochgeschätzte Dinge ging, sondern Jesus nimmt seine scheinbare Treue gar nicht an. Er lässt ihm das geschehen, dass der Petrus im Hof des Hohepriesters strauchelt, das Rind verleugnet. Er hätte es wahrscheinlich auch wehren können. Aber lässt es geschehen, schauen wir es einmal so an. Er lässt ihn erfahren, du stirbst nicht für mich, sondern ich sterbe für dich. Du brauchst kein Held sein für mich. Da fing das Jüngersterben an. Da auf einmal hat der Petrus gemerkt, als er verleugnet hatte, er ist auf dem falschen Dampf. Es ist nicht das heroische Eintreten für Jesus gefragt da, in der Situation. Er, der auszog, als Nachfolger Jesu ein Held zu sein, er verleugnet vor zwei Frauen Jesus. Und wenn Sie mal dran denken, was Frauen damals für eine Stellung hatten, dann merken Sie erst, wie er nachher erschüttert war. Dass er vor zwei Frauen und dann vor mehreren Jesus verleugnet hat. Und er tut dann was Kinder tun, er weint. Dieser Petrus, ich will mit dir sterben, Herr. Und wenn es drunter und drüber geht, ich bin bei dir. Mit guter Absicht. Nicht halb lebendig, sondern mit ganzem Herzen. Und da sitzt er nun und er weint bitterlich. Und man geniert sich ja beinahe, einen Mann wie ein Mann wie Petrus weinen zu sehen. Aber er weint. Sehen Sie, aus die, die dem Herrn Treue geschworen haben, geht der Herr Jesus ins Sterben mit hinein. Ich komme gleich drauf, was ich meine. Er will, dass wir, wie der Petrus, an uns selber Schiffbruch erleiden. Damit alles auf den Herrn und was er will, konzentriert wird. Ich muss sagen, als ich so drüber nachdachte über den Petrus, da wurde er mir ganz nah. Wie oft habe ich mir vorgenommen, in der Nachfolge Jesu, im Dienst für ihn, mich einzubringen, das Möglichste zu tun. Und wenn mir dann mal deutlich wurde, oder durch einen Bruder und eine Schwester, und das ist ja Gemeinde Jesu, dass man einander es auch deutlich macht, zur Besinnung gebracht wurde und dann so lakonisch gesagt wurde, Ernst, geht's bei dir eigentlich nicht zuerst um deine Person bei allem Eifer für Jesus? Ist eigentlich nicht der Hochmut, der hinter dir steckt, dass du besser sein willst, gesegneter sein willst, von Gott gebrauchter sein willst als andere? Darum stehst du jeden Morgen um 6 Uhr auf, um deine Gebetsstunde zu halten? Und das, als das mir einer mal sagte, so ganz gerade ins Gesicht, einer meiner Brüder im Herrn, das hat mich gestupft, das hat mich geärgert. Aber es hat mich auch zum Nachdenken gebracht, zum Fragen, was ist denn meine Motivation? Wollte ich etwas sein? Will ich mit meiner Predigt glänzen? Will ich Eindruck machen? Will ich angesehen werden? Und dann ist mir auf einmal aufgegangen, Ernst, du kannst deine ganze Gebetsstunde einpacken, wenn deine Motivation nicht anders wird. Denn letztlich war es im Hintergrund, ich möchte mehr Vollmacht. Und ganz nebenbei spiele, dass ich vom Herrn noch mehr gebraucht werde. Und da führt der Herr in Zerbruch hinein, in Sterben. Jünger sterben auch heute noch. Da, wo unsere Ehre, unser Ansehen hineingenommen wird, durch Bruderschaft, durch Ermahnung, durchs Wort Gottes. Überleg dir mal, der Herr sieht das Herz an. Was bewegt dich hinter allem, was du für ihn tust? Ich habe das nie vergessen, als ich damals im Sterben lag und die Beerdigung mit meiner Frau besprochen habe und sie dann heimgegangen ist, um nachher zu kommen, weil ich im Koma lag, 3 Tage. Aber ehe ich ins Koma versank, Da sind meine Jahre als Missionar in Japan an mir vorbeigezogen. Und was war das Resümee? Zu 70% egoistisch. Hinter dem Dienst. Hinter dem Einsatz. Ich habe nichts gegen Einsatz, verstehen Sie mich ja nicht falsch. Aber was stand denn dahinter? Stand dahinter eine brennende Liebe zu Jesus? Die Motivation, die Schubkraft? Oder stand die Motivation eines Missionsprofis dahinter, dass man auch was vorzeigen kann, wenn man in Heimaturlaub kommt, etc., etc. Wisst ihr, dann tut auf einmal so ein Text auf einer Seite einem weh, weil man in Frage gestellt wird. Und seht ihr, liebe Schwestern und Brüder und Freunde, wenn Sie dann mal am Psalm 42 kommen und lesen da, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott zu dir. Ja, ernst, Vater, wo ist denn dein Lechzen nach Gott? Die Fragen springen mich an. Wo ist denn innen drin diese tiefe Sehnsucht, etwas zu sein, zu seiner Verherrlichung? Vielleicht nach außen predigen, Weltmeister, Zeugnis geben, alles wichtig und gut. Mir geht es um tiefere Dinge. Petrus hat hier Schiffbruch erlitten. Er hat verleugnet. Er hat lernen müssen, so nicht. Auf einer Seite alles für ihn tun, die größte Not mitmachen, tief hineingehen. Aber warum denn Petrus? Oh ja, manchmal fordert das Gott von uns. Aber da merken wir auf einmal, dass unsere Stärke eigentlich unsere Schwachheit ist. Und unsere Schwachheit, unsere Stärke. Dieses Angewiesensein auf den Herrn, seine guten Absichten, die haben ihm jetzt eher nichts geholfen. Alles, was dieser Petrus hatte an diesem Tag, wurde ihm aus der Hand geschlagen, durch sein Versagen. Und da liegt er nun einer in Tränen aufgelöst. Geschüttelt von Ekel und Scham über sich selber, nicht über andere. Und wenn man in die Bibel hineinschaut, ist das ja nicht nur der Petrus, denken wir auch an den Mose. In seinem Eifer für das Volk Israel schlägt er einen Ägypter tot. Und dann war er 40 Jahre im Frondienst, ehe Gott ihn wieder gebrauchte. Oder denken wir an den Paulus. Einer der begabtesten Schriftgelehrten der damaligen Zeit, im Auftrag der geistlichen Hotwolle unterwegs nach Damaskus, um die Christen endlich zur Ressort zu bringen. Und da liegt er auf einmal im Sand zwischen Jerusalem und Damaskus und sieht nimmer. Da macht er Bankrott. Da wird sein Leben hinterfragt. Was ist denn das für ein? Da wird er schwach. Und da wurde er stark gleichzeitig, weil nun sein Leben auf den Herrn gegründet war. Nicht mehr auf seine Intentionen, auf seine guten Absichten, auf sein Vermögen. Das steckt ja letztlich dahinter. Gott macht uns ja nicht kaputt. Aber er zeigt dem Petrus, und er hat selber eingesehen, schau, so nicht. Als Held prangen wollen für Jesus, funktioniert nicht. Und ich weiß, solche Dinge nachzudenken sind heute nicht geliebt. Denn heute leben wir doch in unserer Gesellschaft von etwas sein, von etwas darstellen, von Prestige denken, von Eindruck machen. Liebe Freunde, die Denkmäler der schwachen Stunden, wo wir versagen, sind Denkmäler der Gnade und Treue Gottes in unserem Leben. Auch beim Paulus, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Die Denkmäler der Gnade und Treue sind nicht unsere überzogenen, selbstbewussten Glaubenshaltungen, sondern das wachsende Angewiesensein auf Jesus. Mir ist das ganz arg wichtig geworden beim Petrus. Nicht ich für ihn, sondern er zuerst für mich. Nicht ich bringe ihm was, er macht mein Leben zuerst reich. Und darum gibt es in der Kirche nur ein Denkmal, das Kreuz. Da werden keine Helden verherrlicht, auch keine christlichen Helden. sondern da wird nur einer groß gemacht, Jesus, der das Leben derer, die an ihm hängen, die nicht mehr anders können als an ihm hängen, gebraucht hat zu seiner Ehre und zum Segen für viele Menschen. Er ist für uns gestorben. Das ist das Größte, das wir sagen können. Für uns gestorben. Petrus wollte etwas zeigen. Und Gott hat es ihm aus der Hand geschlagen. Er hat geweint über sich selber, weil er versagt hat. Und da war ja die Geschichte nicht mit ihm zu Ende. Da hört sie ja nicht auf. Was ist das nach wie ein Apostel geworden? Eine Säule in der Gemeinde in Jerusalem. Aber er hat eines gelernt, dass das Sterben, das Hergeben und das Verlassen allein auf den Herrn seine Stärke war. Könnte ich so zusammenfassen? Unsere wachsende Geistlichkeit erkennt man an der wachsenden Jesusbedürftigkeit. Wie die alte Frau Busch, die Mutter von Wilhelm Busch, mal sagte, jetzt kann ich nicht mal mehr einen Pfannkuchen backen ohne Jesus. Schwachheit. Die wachsende Jesusbedürftigkeit ist das Zeichen wachsender Geistlichkeit. Gerade andersrum, wie um uns herum. Damals, als wir in Japan anfingen, 1952, da merken Sie erst, wie alt ich bin, meine Frau und ich, damals in Japan geheiratet, jung verheiratet, voller Elan und Schwung, eine Gemeinde zu gründen in einer Stadt mit etwa 15.000 Einwohnern, eingeladen, geworben, getan, was wir konnten, und dabei immer im Hinterkopf gehabt, ja, wir müssen doch was berichten können in die Heimat. Und die ersten 6 Monate kam überhaupt niemand, nur meine Frau. Es ist schon schön, der Frau am Sonntag zu predigen, denn unter der Woche macht sie es ja. Aber 6 Monate lang nur der Frau predigen und dann, ich habe immer gepredigt, wie wir 100 da sitzen würden. Und nebenher hat sie die Flöhe gefangen damals noch. Aber da saßen wir manchmal abends zusammen, ja auf den Knien, sagt mir Herr Jesus, wir sind auch bereit, wieder nach Hause zu gehen. Wir sind bereit, wieder in Deutschland einen Beruf anzufangen und nicht in Japan zu bleiben. Da auf einmal ist uns aufgegangen, ja, setz dich ganz ein. Aber denk immer dran, der Herr muss es machen und er gebraucht dich. Werde abhängiger von ihm. Und was für eine Freude, nach 6 Monaten kam ein 14-jähriges Mädchen in Gottesdienst. Da waren es 2. Und als 6 Jahre rum waren, da waren es 20. Merken Sie, der Petrus, er hat versagt. Und wenn ich in mein Leben hineinschaue, ich habe oft versagt. Weil mein Reden und mein Leben, das Reden und das motivierte Denken nicht übereinstimmte. Versagt. Und dann kommen auch Tränen heute noch, wo man vor seinem Schreibtisch auf den Knien liegt, sagt Herr Jesus, vergib mir. Jetzt bin ich 30, 40, 50 Jahre Gotteskind. Und immer noch stehe ich im Mittelpunkt und nicht du. Jetzt geht es immer noch um mich, nur um mich. Und jetzt ist immer noch so, dass ich in Gottesdienst gehe und immer zuerst bitte, Herr, segne mich. Wäre es nicht einmal nötig zu sagen, Herr, gib mir auch ein Gespür im Gottesdienst, wo ein anderer mich braucht, weil ich für andere da bin. Das ist auch Versagen, völlig andere Form vielleicht, wo keiner sieht, wo man aber dem Herrn die Ehre gibt, wo man nichts mehr anders hat, als ihn in die Mitte zu nehmen und sagen, Herr, nun steh du mir bei, ich will für dich da sein, ich will auch für dich den Mund aufmachen, ich will auch für dich arbeiten. Aber es geht mir um dich und nicht um mich. Petrus, er weinte. Er war traurig, nicht über Jesus, sondern über sich selber. Ich habe kürzlich gelesen von einer alt gewordenen Frau. Und über diese Frau schreibt die Schwiegertochter. Ich kenne wenige Menschen, die so gütig sind wie die Mutter meines Mannes. Dabei hat sie unendliches Leid erlebt. Und dann erzählt sie, wie ihre Schwiegermutter 4 ihrer Kinder durch eine schwere Krankheit verloren und auch den Ehemann verloren hat. Und sie berichtet weiter, je mehr das Leid über die Kräfte der Schwiegermutter ging, umso inniger hat sie an Gott festgehalten. Manche Leute mögen an ihn glauben, weil sie gute Erfahrungen mit ihm gemacht haben, weil er zum Beispiel viele ihrer Gebete erhört hat. Meine Schwiegermutter ist immer tiefer in ein unerschütterliches Gottvertrauen hineingewachsen, obwohl unzählige ihrer Gebete nicht so erhört wurden, wie sie gedacht hat. Zugleich wurde sie den Menschen gegenüber immer gütiger. Kommt mir gerade, ein Bub wurde mal gefragt, Junge, was verstehst du unter Güte? Da sagt er, ha, gut ist, wenn meine Mutter mir viel Butter aufs Brot streicht. Und gütig ist, wenn sie noch ein Bolle Marmelade drauf tut. Das hat mir also gefallen. Gell? Also, sie wurde den Menschen gegenüber immer gütiger, feinfühliger, verständnisvoll und hilfsbereit. Ich bin so dankbar, dass ich durch meinen Mann diese tapfere Frau kennengelernt habe. Versteht ihr, warum ich dumme Witze über Schwiegermütter gar nicht mag? Eine Frau durch viel Leid, durch viel nicht erhörte Gebete. Und sie wurde schwach. Aber sie hat sich immer mehr nicht an ihrer Schwachheit gewöhnt, sondern an Jesus gehängt. Und da wird doch das Psalmwort wahr, weil er an mir klebt, darum helfe ich ihm. Man könnte das Wort auch schwäbisch, da gefällt mir es besser. Weil dann spürt man buchstäblich das Kleben, weil er an mir bebt. Mann, da sind wir direkt die Fäden. Weil er an mir bebt, darum helfe ich. Seht ihr, weil er von sich aus es nicht mehr kann. Weil er mit sich nicht zu Streich kommt, ohne ihn. Darum bebt er an mir. Und darum helfe ich ihm. Offenbarung 3 sagt, du hast eine kleine Kraft. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Darum gebe ich dir eine offene Tür. Weil du schwach bist und an mir gehängt bist, darum gebe ich dir eine offene Tür. So meine ich, dass wir doch von Petrus lernend auch sagen könnten, Herr, entlocke unserem harten Herzen Tränen der Reue, damit wir unsere eigenen Sünden beweinen und Vergebung erlangen. Wissen Sie, Buße können wir nicht von selber machen, sondern das muss uns der Herr auch schenken. Da, wo wir gebräuchlich werden wollen für ihn, da müssen wir vielleicht sagen, Herr, zeig mir, wer ich bin, damit ich neu fassen kann, wer du bist. Es gab früher im 9. Jahrhundert einen berühmten Mönch in St. Gallen, der Tutilo. Der war wahrscheinlich eine wahre Petrusnatur, so wieder beschrieben. Und von dem wird gesagt, er hätte die Gabe der Tränen geschenkt bekommen. Er konnte sich in andere so hineinversetzen, dass er mit ihnen weinen konnte. Und liebe Freunde, wenn wir Karfreitag haben, mir geht es nicht ums Beweinen von irgendetwas. Mir geht es darum, Herr, lass uns die Osterwoche, die Karwoche so erleben, dass du uns neu zeigen kannst, wer wir sind, damit du noch größer wirst in unserem Leben. Zeig mir, ob die Motivation dessen, was ich tue, Jesus-orientiert ist oder wo ich im Mittelpunkt stehe. Petrus hat versagt, Jesus hat es zugelassen. Er hat etwas mit ihm vorgehabt. Er wollte keinen Helden, sondern er wollte einen Jünger, der nichts anderes wusste als Jesus allein. So schenkt auch Jesus manchmal die Gabe der Tränen. Über unsere Fehler, über unseren Egoismus, auch über andere Menschen. Er schenkt uns dieses Sterben an uns selber, damit Jesus in uns groß wird. Ein Mädchen aus der ersten Klasse kommt spät nach Hause von der Schule. Die Mutter hat schon Sorge, was passiert ist. Und als sie kam, sagte, was ist denn mit dir? Da sagte sie, weißt du, meiner Freundin ist die Puppe zerbrochen. Da sagte, hast du helfen können, reparieren? Dann lächelt sie und sagte, nein, ich konnte nur zu ihr hinsitzen und mit ihr weinen. Na, wunderbar. Auch das ist Gemeinde Jesu. Wo man hinsitzen kann, um mit jemand zu weinen, weil ich mich nicht so wichtig nehme und ein bisschen Zeit für den anderen habe. Da kommt der Freude ins Leben. Da auf einmal schafft man auch Geborgenheit in der Gemeinde Jesu, wenn man das nicht alles vom Pfarrer erwartet, so gut er sein mag, sondern weil jedes Gemeindeglied den Heiligen Geist hat und daher auch den innewohnenden Jesus. Und so man auch mal miteinander lachen, natürlich, aber auch vielleicht mal miteinander weinen, wenn man miteinander froh ist, in der Schwachheit einen Herrn zu haben, der auch Weinende, nicht mehr mit sich zurechtkommende, sich kümmert und nach ihnen schaut. Gott baut einen jeden von uns in sich selber ab, damit er uns für sich noch mehr gebrauchen kann. Ist vielleicht schwer verständlich. Aber das heißt nicht, Gott zerbricht uns im Sinn, er will uns kaputt machen, sondern er möchte noch mehr unser und dein Leben gebrauchen zu seiner Ehre. Darum gibt er uns mehr und mehr Erkenntnis, wer ich bin und wer er ist. Wenn ich zurückschaue in mein Leben, und jetzt bin ich ein alter Mann, ist ja klar, ich kam gerade vorher von Barcelona zurück, von Diensten dort, mit Missionaren, da habe ich erst recht gemerkt, wie alt ich bin. Die waren noch gar nicht auf die Welt, wo ich in die Schule ging. Oder die anderen, die Älteren, die waren 4, 5 Jahre alt. Aber seht ihr, wenn ich zurückschaue in mein Leben, ganz am Anfang, ich hatte daheim keine Heimat, geistlich. Mein Vater hatte eine Losung. Über andere Leute herziehen können wir auch, ohne in die Kirche zu gehen, genauso gut wie die, wo in die Kirche gehen. Das ist Logo, verstehe ich. Und er sagte zu mir, Junge, wenn du jetzt Christ geworden bist, erstens, du hast keine zwei Väter, das gibt's nicht. Wenn du einen im Himmel hast, brauchst du mich nicht. Und wenn du mich hast, dann brauchst du den im Himmel nicht. Entscheide dich. Und zweitens, ich werde mit dir nie mehr auf die Straße gehen. Ich geniere mich zu Tode mit einem frommen Bub. Und da ging ich zum Bauer. Es war der einzige Mann, den ich kannte, der Christ war. Und was wurde dieser Mann in seiner Schlichtheit, aber in seiner Bibelkenntnis mir ein Segen? Er war aber vom Krieg mit verfrorenen Füßen nach Hause gekommen. Er hatte immer Schmerzen. Gott hat ihn nie erlöst davon, bis zum Tod. Immer Schmerzen. Aber was war dieser Willi für mich ein Segen? Der immer mehr, das merkte ich buchstäblich als junger Kerl schon, wie er immer mehr Jesus brauchte und daher immer mehr für mich da war. Und ich habe manchmal Stöhnen gehört vor Schmerzen in den Beinen, weil die Vorderfüße ja weg waren. Aber da habe ich so handgreiflich gesehen, wie Gott Menschen gebraucht, die an sich selber nicht viel Gutes mehr sehen. Und wenn sie was Gutes sehen, dann ist all das, was Jesus ihnen gegeben hat. Und darum ihn loben und sich nicht an pietistischen Hut stecken. Das ist der Unterschied. Und das von Petrus lernen, das war mir ein Anliegen, als ich nach Barcelona flog, um dort einige Tage Dienste zu machen. Sagt der Jesus, lass mich doch ein Mensch sein, wo du durchkommst. Kann man nicht selber registrieren, das müssen andere feststellen. Aber Jesus baut mit solchem brüchigen Baumaterial seine Gemeinde. Mit Leuten, die Fehler und Schwächen und darüber traurig sind, mit denen baut er seine Gemeinde. Und das ist das Wunderbare. Und da freue ich mich, dass wir nicht Hochleistungschristen sein brauchen, sondern dass wir Leute sein dürfen, die glauben an ihm. Und dann merkt man das eigene Versagen. Ich bin ein praktischer Mensch, kein großer Theologe. Aber sehen Sie, am Sonntagmorgen, eines Sonntags war ich mal wieder daheim, ausnahmsweise. Da sagte ich schon 2 Stunden, bevor Kirche war, Frau, heute gehen wir in Kirche. Sagt auch mal wieder. Sagt ja, bin ich daheim. Die Kinder sind alle groß, Enkelkinder sind auch nicht im Haus. Sagte ich, Geld sei auch 10 Minuten vor 10 fertig, dass wir gehen können. Ich dachte, wenn sie 5 Minuten vorher fertig ist, bin ich ja schon heilfroh. Bei Frau muss immer eine gewisse Vorlaufzeit einplanen. Natürlich wurde es 10, bevor man aus dem Haus kam. Das hat mich schon geärgert. Hat es mich geärgert. Ne? Sind wir in die Kirche gefahren, klar. Und bis wir reinkamen in die Kirche, da haben sie schon gesungen, etc. Und dann musste man halt eine Bank suchen und da war eine kleinere Bank noch, sonst ist der Besuch sehr gut. Und das saß mitten in der Bank, also da ist Stickle frei und da ist Stickle frei, und mitten auf der Bank saß ein Mann. Und wie der saß, wie ein Einser. Schon korpulent. Und meine Frau sagt, da gehen wir rein. Da schaut ich so an. Haben uns reingedrückt. Ich zuerst, dann sie. Haben mich schon wieder geärgert. Jetzt muss ich so päp bei meiner Frau sitzen. Ich habe gerne ein bisschen Abstand. Komisch, wo ich verliebt und verlobt war, konnte man da eng genug beieinander hocken. Und jetzt ein bisschen Luft dazwischen nach 46 Jahren Ehe. Komisch. Also ich saß da und ich dachte immer, der neben mir bewegt sich. Oh, von wegen. Nicht einmal dran denken, das war jetzt der dritte Grund, dass ich mich geärgert habe. 3-mal geärgert, ein super frommer Mensch. So saß ich in der Kirche, der Pfarrer hat schon angefangen zu predigen. Und dann ging mir so auf und sagte, Ernst, was ist mit dir los? Da stimmt doch was nicht. Und dann fing ich an zu beten und bat um Vergebung. Ein Versager. Und als ich anfing, um Vergebung zu bitten, ist der Nore. Na, habe ich gedacht, das hätte schon 10 Minuten Bilder machen können. Aber seht ihr, jetzt habe ich gesagt, das muss immer so sein. Aber da habe ich mich buchstäblich im Gottesdienst geschämt. Da habe ich denken müssen, jetzt sitzt unter, ich weiß von der Predigt nichts mehr, nur das Amen weiß ich noch. Aber da habe ich denken müssen, da hockst du drin mit dem frömmsten Gesicht, bist 3-mal narret und wenn du rausgehst, machst du wieder das frömmste Gesicht, wo es auf der Welt gibt. He? Merken Sie jetzt Versagen? Nicht große Dinge, die kleinen sind. Versagen, da hockst drin wie der Petrus. Verleugnet durch deine Art. Und da hast du auch nur einen Weg und darum ist die Botschaft von Petrus, sein Verleugnen, eine frohe Botschaft, letztlich. Eine frohe Sache. Die sagt mir, mein Herr, vergib mir. Die sagt mir, du kannst zu mir kommen. Aber lerne ein bisschen was draus. Dass du das nächste Mal nicht 3-mal Narre bist, sondern nur 2-mal. Und übernächst nur 1-mal und dann das 4. Mal gar nicht. Ja, so etwa. Spaß beiseite. Ist mir schon ein Anliegen. Ich möchte nicht auf den Petrus rumhacken. Absolut nicht. Ich könnte es auch gewesen sein. Er wollte als Mensch ganz nah bei Jesus sein. Ganz toll. Und Jesus ließ ihn da buchstäblich reintappen. Denn er wollte ihm sagen, du Petrus, so nicht. So nicht, dass du Held wirst. Nachher sagen kannst, ich bin bei ihm gewesen. Bis zum Letzten. Da gibst du noch an. Sag, nein, nein. Und nachher hat er mit ihm gesprochen. Das wissen wir ja. Und dann hieß es weiter, meine Schafe. Da war in der Seelsorge Jesus. Da hat ihn Jesus aufgerichtet. Da hat er ihn angenommen. Da hat er ihn wieder neu beauftragt. Und dann wurde der Mann seinem Segen für viele. Wenn ich zum Schluss komme. Wachsende Jesusbedürftigkeit und Jesusabhängigkeit ist wachsende geistliche Reife. Und ich meine, der Petrus will uns sagen, auch du, wenn du Versager bist, brauchst nicht am Boden liegen bleiben, brauchst nicht beim Weinen bleiben, du kannst aufstehen. Da ist einer, der dich kennt, der dich liebt und der durch das Erleben von Versagen, in kleinen Dingen oder in großen, dir deutlich machen will, horch, Ich bin doch für dich da. Halt dich an mich und nicht nur so sehr an deine Erfahrungen vor 40 Jahren, an deine Gebetserhörungen vor 10 Jahren. Heute halt dich an mich. Das ist Leben. Und dann staunen wir auch, wie es anders gehen kann. Es hat mich kürzlich animiert, über eine Predigt zu machen, über etwas, was ich gelesen habe. Eine Frau, ist nicht in der Ludwig-Hofacher Gemeinde gewesen, aber eine Frau war unheimlich glücklich, endlich mal ihren Mann in Gottesdienst zu bringen. Das war ein ganz schwieriges Raubein, unberechenbar impulsiv. Und sie kam mit ihm in Kirche, sie betet intensiv, dass er den Mund hält und nicht los poltert. Und als die Predigt drum war, war sie überglücklich, er war still. Der Teenager-Sohn war auch dabei. Und als der Pfarrer den Segen gesprochen hatte, dann legte er los. Er ging schnurstracks nach vorne an den Altar, wo der Pfarrer gerade die Hände runternahm, vom Segen sprechen meine ich, und hat ihm die Leviten verlesen. Was für eine langweilige Predigt, da schläft man ein, ihr wisst ja. Der Sohn war dabei, die Frau, sie zitterte. Und der Pfarrer reagierte ganz, ganz still. Und als der Mann wieder hinausstürmte, kam der Teenager zum Pfarrer und sagte, Herr Pfarrer, ich habe gemeint, Sie sagen mal meinem Vater deutlich die Meinung, bei uns daheim wagt schon gar keiner mehr. Von Ihnen hätte ich es doch erwartet. Warum haben Sie nicht ihm deutlich den Kopf gewaschen? Und der Pfarrer schaut ihn an und lächelt und sagt, Junge, es könnte ja sein, dass in dieser Kritik deines Vaters Gott drin gewesen sein könnte und mir was sagen will. Und um das rauszufinden, da brauche ich länger. Darum habe ich nichts gesagt. Da habe ich denken müssen, Mann, es könnte ja sein, dass in der Kritik eines Besuchers oder eines Freundes oder einem Mitbruder Gott drin sein könnte, um mir etwas zu sagen. Also brauche ich gar nicht einschnappen, bleib gleich ausgeschnappt und lern was. Weiß nicht, ob man mich versteht. Das hat mich ungeheuer bewegt, wenn es automatisch mich fragt, wie reagierst denn du? Und es könnte ja Gott gewesen sein, der mir meine Schwachheiten zeigt, durch irgendein Ereignis, der mir deutlich machen will, du Ernst, du brauchst mich nötiger, als du denkst. Ich sollte mehr Verfügungsrecht in deinem Leben haben. Vielleicht will er das sagen, ich weiß es nicht. Aber so wurde mir die Versuchungsgeschichte eigentlich zum Segen. Eigentlich zur Freude. Dass ich schwach sein darf, aber stark. Weil Jesus mein Leben so unendlich reich macht. Und ich denke, mit dem bin ich nicht weit weg von unserem berühmten Dichter Heinrich Heine. Der war ja wohl der eloquenteste Spötter Gottes, den es in der deutschen Literaturgeschichte überhaupt gab, Heinrich Heine. Und im Gymnasium, wir kennen die Gedichte, die ellenlang waren, auswendig zu lernen. Und dieser Mann sagte gegen den letzten Teil seines Lebens, ich bin zurückgekehrt wie der verlorene Sohn vom Hüten der Schweine bei den Philosophen. Und habe mein Leben mit Gott geordnet. Und dann dichtete er, leider lernt man das in der Schule nicht, den berühmten Romanzero-Gedicht. Und da heißt die erste Zeile, der erste Vers, als Bekenntnis von Heinrich Heine, der zurückgekehrt ist, vom Schweinehüten bei den Philosophen. Das sind seine Worte, nicht die meinen. Er schreibt hier, zerschlagen ist die alte Leier, am Felsen, welcher Christus heißt. Die Leier, die zur bösen Feier bewegt ward von dem bösen Feind. Die Leier, die zum Aufruhr klang, die Zweifel, Spott und Abfall sang. O Herr, ich knie nieder. Vergib, vergib mir meine Lieder. Ist da nicht auch einer gewesen, der gemerkt hat, er hat versagt? Und den Mut hatte nun, auf diesen Herrn zu setzen? O Herr, ich knie nieder, vergib mir meine Lieder. Und Jesus sagt zum Petrus, geh hin, weide meine Schafe. Und Petrus sagt zu dir und zu mir, wenn wir mit diesen Schwachheiten und mit diesem Erkennen zu ihm kommen, sei getrost. Mit ewiger Liebe habe ich dich lieb. Du bist mein. Amen.